Hallo und herzlich willkommen zurück zur 51. Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia Riemschneider und heute mal live aus Darmstadt.
Hello. Welcome to the podcast. Hier ist Felix speaking.
Ja, ihr, die meisten kennen uns ja schon. Wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt wie immer einiges, über das wir auch heute wieder reden müssen. Und damit, ja, willkommen zurück.
Das hast du wirklich sehr schön gesagt, Julia. Ich wollte dir noch was mitteilen. Wir haben ja eben schon wieder eine ausführliche Vorbesprechung gehabt. Und zwar, uns plagt ja seit 50 Folgen schon das mit den M's und sowas immer sehr. Ne? Mhm. Aber jetzt habe ich die 500. Folge von Geschichten aus der Geschichte gehört. Ist ja auch ein Podcast. Und die schneiden auch immer noch M's raus. Und dann habe ich gedacht, ach komm, was soll's. Dann M'en wir noch ein bisschen weiter.
Habe ich schon wieder M gesagt?
Nee, okay. Generell ist es ja immer ein großes Laster.
Aber was auch ein großes Laster ist, ist wirklich dieses Ja genau. Und das sagen so viele Menschen, also unabhängig von einem Podcast, in jeder Sprechstunde wirklich mit so vielen Menschen, habe ich so viele Ja genau Endgegner schon gesehen. Der Wahnsinn. Na gut, erstmal zu unserem gewohnten Feedback zur letzten Folge. Es war ja unsere Geburtstagsfolge tatsächlich und auch eine kleine Jubiläumsfolge mit 50 Folgen sind wir jetzt dabei. Um Supplements ging's. Wer es noch nicht gehört hat, kann gerne nochmal reingucken. Und tatsächlich kam sehr viel positive Resonanz zurück. Also ich habe von einigen tatsächlich gehört, dass es die neue Lieblingsfolge ist.
Echt?
Mhm. Was? Also vielleicht sollten wir auch Sharp noch ein paar Mal häufiger einladen, wenn es denn unser Budget zulässt. Ja, ne? Das ist ja auch nicht ganz günstig, was wir uns hier immer...
Stimmt, ja. Auch die ganze Rechercheabteilung. Ich meine, da mussten ja viele Leute auch erstmal die ganzen Studien lesen.
Marketing, Digitalisierung.
Die Reels, wer schneidet die alle? Wer schneidet die Folge hier? Da haben wir auch Leute, die das alles für uns machen. Ja. Aber gut, wir haben ja auch wieder Fanpost bekommen. Mal seit langem auch physische Fanpost. Die habe ich extra in Wien abgeholt. Und zwar kam die ja von meiner Schwiegermutter ins Spiel. Vielen Dank an dieser Stelle, die Folge auch sehr gut fand. Hat auch gesagt, da konnte sie wieder mehr mit anfangen als bei vielen Themen, wo es natürlich primär um Deutschland geht. Und die haben uns was ganz Nettes gebastelt, das würde ich jetzt auch als Kapitelmarke mal einblenden, dann könnt ihr es euch sehen. Mit 50 Diamanten besetzt und 50 weitere, die wir dann noch aufkleben können, dann sehen wir uns sozusagen zur 100. Folge wieder.
Ja, vielen, vielen Dank auch von mir an der Stelle. Es hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, als Felix mir die Nachricht davon überbracht hat.
Und ihr werdet euch ja wahrscheinlich auch nächstes Jahr kennenlernen.
Ja, da freue ich mich schon sehr.
So, weiter geht's mit den gewohnten News. Da gibt's etwas, was ein bisschen auch zu unserem heutigen Thema anschließt oder das so ein bisschen ummantelt. Und zwar kommt jetzt endgültig die elektronische Patientenakte, die EPA, und hat Karl Lauterbach, noch der Geschäftsführende im Amt, der noch ist als Gesundheitsminister. Wir haben ja schon wahrscheinlich am Ende seiner Karriere als Gesundheitsminister letzte Woche gesprochen. Und zwar hat er gesagt, dass die EPA ab dem 29. April 2025 in ganz Deutschland genutzt werden kann. Und das wird dann sozusagen über diese Modellregionen, wo das bis jetzt nur benutzt werden konnte, diese Limitierung wird aufgehoben und dann kann man das quasi frei verwenden. Und außerdem soll es dann noch ab Januar 2026 für die Leute, die das nicht verwenden, ich nehme an, das geht um die ärztlichen KollegInnen, Sanktionen geben, und zwar nicht näher bezeichnet bis zu diesem Punkt, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendeinen Malus haben wird, wenn man das nicht verwendet. Also Leute, macht euch über die EPA her, ich bin gespannt und freue mich auch, wenn ich dann mal Kontakt mit diesem Meilenstein der Digitalisierung haben werde. Um Meilenstein soll es ja auch heute gehen, oder Julia?
So sieht's aus. Und zwar sind die aktuellen Bestimmungen für den Gesundheitssektor im so jetzt noch kursierenden Koalitionsvertrag rausgekommen. Und Felix hat sich die Mühe gemacht und mal die 8 Seiten, die dann eben die Bereiche Gesundheit und Pflege betreffen, genauer unter die Lupe genommen. Es ist vielleicht ein bisschen trockenes Brot, aber wir versuchen uns wirklich auf die Hard Facts zu beschränken und das, was wirklich interessant ist und sich auch hoffentlich ändern wird. Am Anfang heißt es erstmal sehr vielversprechend wie folgt: Wir wollen eine gute, bedarfsgerechte und bezahlbare medizinische und pflegerische Versorgung für die Menschen im ganzen Land sichern. Dafür wagen wir tiefgreifende strukturelle Reformen, stabilisieren die Beiträge, sorgen für einen schnellen Zugang zu Terminen und verbessern die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen.
Perfekt, da muss man ja gar nichts mehr hinzufügen. Das heißt, wenn das alles umgesetzt wird, dann, denke ich mal, freuen sich alle MitarbeiterInnen des Gesundheitssystems. Aber so einfach haben wir es ja der zukünftigen Regierung dann auch nicht machen wollen. Und ich habe mir ja die ganzen Bums ja dann, wie gesagt, nochmal etwas genau angeguckt und war natürlich hin und weg, was da alles für Meilensteine auf uns zukommen werden. Und es ging auch direkt los, und das hatte ja die Julia auch gerade schon im einleitenden Satz vorgelesen, und zwar um die Stabilisierung der Beitragssätze. Da wurde schon mal das Grundproblem von den zwei Parteien oder drei Parteien erkannt. Und zwar, wir haben hohe Defizite bei der Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung. Hier gibt es einfach ein Missverhältnis zwischen der Entwicklung der Einnahmen, also was über die Beiträge reinkommt, und den Ausgaben, was ausgeschüttet werden muss. Als Folge dessen steigen schon seit Jahren die Beitragssätze. Und das wollte ich uns auch mal stellvertretend für die gesetzliche Krankenversicherung und die Pflegeversicherung mir mal anschauen und habe mir mal die Beitragsentwicklung und die Einnahmenentwicklung von 2009 bis 2025 für die GKV angeschaut. Und zwar sieht man ganz einfach gesagt erstmal, dass die Ausgaben sich in den letzten 15 Jahren ungefähr verdoppelt haben. Von 2009 167 Milliarden auf 341 Milliarden jetzt 2025. Also geisteskranker Sprung nach oben. Die Einnahmen sind natürlich auch gestiegen, und zwar beziehen die sich immer auf den sogenannten Gesundheitsfonds, und zwar war das ziemlich ausgeglichen noch 2009 mit ungefähr 165 Milliarden und ist jetzt auch über die Jahre gestiegen auf knapp 300 Milliarden, 294. Dieser Gesundheitsfonds setzt sich einmal zusammen aus euren Krankenkassenbeiträgen, aus den Beiträgen, die der Arbeitgeber ja noch dazu zahlt, und aus dem Bundeszuschuss, der noch über die Sozialversicherungsträger gezahlt wird. Das sind nochmal ungefähr 14,5 Milliarden. Zumindest waren es 2024 so viel. Aber wir haben auf jeden Fall roundabout 50 Milliarden minus aktuell. Und das ist natürlich eine krasse Hausnummer. Und da wollen die Koalition oder die Koalition will sich da dran machen. Bei der Pflegeversicherung sieht es ähnlich aus. Da haben sich die Beiträge sogar fast, die Ausgaben sogar fast verdreifacht. Und auch da haben wir steigende Beitragssätze, die wir uns jetzt auch nochmal angucken wollen. Bei der Pflegeversicherung, um das jetzt gerade einfach abzuschließen, muss man ja so einen Zusatzbeitrag zahlen. Der richtet sich danach, ob man Kinder hat oder nicht. Also die Julia und ich, beide kinderlos, zahlen jetzt 2025 4,2% sozusagen der aktuelle Stand. Und das ist auch deutlich hochgegangen von 2010. Also auch letzte 15 Jahre hat sich das auch fast verdoppelt von 2,2% auf 4,2%. Für die Kinder, für die Menschen, die Kinder haben, also unsere Eltern zum Beispiel, die haben von 1,9% auf 3,6% auch eine ordentliche Steigung mitgemacht. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist nicht ganz so stark hochgegangen, aber auch schon spürbar, würde ich mal sagen. Und zwar von 2010, wo der allgemeine Beitragssatz bei 14,9% lag, liegt der jetzt mit dem Zusatzbeitrag, der dann 2015 eingeführt wurde, bei knapp 17%. Ja, das heißt, da sind auch nochmal 2% dazugekommen, was dann natürlich zusammen ungefähr 4% macht, was natürlich schon ein spürbares Loch ins Portemonnaie eines jeden Beitragszahlers brennt, würde ich mal sagen. Aber generell fällt ja auch auf, Julia, wir haben ein ziemlich teures Gesundheitssystem.
Und das ist eigentlich auch das Traurige daran, weil es ist teuer und man muss leider sagen, auch im Vergleich zu anderen ineffizient. Es gibt tatsächlich jetzt weltweit betrachtet ein Land, was noch ein teureres Gesundheitssystem hat als Deutschland. Das ist die USA aktuell. Und man bemisst immer die Gesundheitsausgaben an dem in dem Land herrschenden Bruttoinlandsprodukt und nimmt da den prozentualen Anteil von. Die USA hat dabei ungefähr einen prozentualen Anteil von 2022 knapp 17%. Deutschland ist dann im Anschluss bei ungefähr 12%. Hält sich da noch denselben Rang ungefähr mit Frankreich, Österreich, Großbritannien. Aber man muss sagen, das hat man ja auch in den letzten Schlagzeilen immer wieder gehört, es funktioniert einfach nicht so gut und man kriegt für das, was man da einzahlt, einfach nicht das raus, was man gerne hätte.
Und das hat ja die Koalition schon erkannt und die wollen jetzt deswegen auch gerade diese steigende Ausgabendynamik stoppen und die Einnahmenlücken schließen. Das sagt sich ja natürlich ganz einfach. Aber jetzt interessieren wir uns natürlich auch, okay, 8 Seiten, da muss jetzt ja drinstehen, was da jetzt genau gemacht werden muss, damit das in den Griff zu kriegen ist. Und zwar ist es ganz einfach. Und zwar wird da niedergeschrieben, die Einnahmen sollen einfach durch ein höheres Beschäftigungsniveau vergrößert werden. Das heißt, es soll einfach mehr Geld reinkommen und dadurch kann man das wieder bezahlen. Ist natürlich total leicht, weil die ganzen Boomer, die werden jetzt natürlich noch ein paar Jahrzehnte länger arbeiten, nehme ich mal an, um dieses Beschäftigungsniveau aufrechtzuerhalten und nicht in Rente gehen. Und deswegen denke ich, ist das die einfachste Lösung des Problems und wird bestimmt funktionieren. Ironie aus. Also das ist natürlich nicht die Lösung des Problems, nehme ich mal an, weil das total unkonkret und das Einzige, was dann noch weiter gesagt wird, ist, dass halt mal wieder so eine gute alte Kommission eingesetzt wird. Das heißt, man hat sich wahrscheinlich entweder auf nichts einigen können oder es ist nichts eingefallen und man möchte jetzt einfach eine Expertenkommission einrichten, die halt bis 2027, also auch noch geisteskrank in die Zukunft, das Problem verschoben, sich eine bessere Regelung und weitere Maßnahmen überlegen soll. Aber ich finde dafür, dass das im ersten Satz von dem ganzen Vertrag für diesen Abschnitt steht und das ja schon ein Riesenproblem ist, finde ich das ein bisschen dünn.
Das stimmt. Und ich meine, das sind ja wirklich riesige Dimensionen, von denen wir hier sprechen. Und ich habe in einem anderen Podcast vorhin noch gehört, dass man ja tatsächlich, also ohne, dass man jetzt wirklich Deckelungen vornimmt oder Selbstbeteiligung zum Beispiel einführt für Versicherungsleistungen, wird unser Sozialversicherungsbeitrag von knapp 40% auf in 10 Jahren 50% steigen.
Ja, und davon sind ja 20, und davon ist ja die Hälfte ungefähr die Kranken- und Pflegeversicherung.
Ja.
Perfekt. Also sind wir ja schon über 20%. Also ja. Wer sich das noch leisten kann, ne?
So sieht's aus. Na gut, vielleicht ist ja die Lösung auch die Prävention, die tatsächlich an zweiter Stelle genannt wird. Wenn wir einfach weniger krank werden, haben wir ja hoffentlich auch weniger Ausgaben diesbezüglich. Aber ja, auch hier schwammige Formulierungen, die folgen. Ein ganz interessanter Punkt, der aufgegriffen wird, und zwar sollen mehr Menschen mit Kindern vor allem angesprochen werden. Und zwar geht es dabei um die U-Untersuchung, die zum einen erweitert werden sollen und zum anderen, das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst gewesen, vor dieser Folge soll eine einheitliche Regelung bezüglich der Wahrnehmung dieser Untersuchung vorgenommen werden. In den einzelnen Bundesländern war es immer zum Beispiel so, dass man entweder Einladungen geschickt bekommen hat oder erst, wenn die versäumt wurden, darauf hingewiesen wurde, diese bitte wahrzunehmen. Spannend auf jeden Fall, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so läuft. Nicht. Aber das soll vereinheitlicht werden, dass dann halt wirklich bei Zeiten jeder die entsprechenden U1 bis U9 Untersuchungen auch wirklich wahrnimmt, wenn nicht sogar noch welche mit dazukommen. Außerdem soll ein verstärktes Angebot geschaffen werden, vor allem auf den kommunalen Ebenen, dass vulnerable Gruppen in den Blick genommen wird, die vor allem unter Einsamkeit leiden. Ne? Also man weiß ja auch einfach, die Auswirkungen von Einsamkeit bedingen unter Umständen auch die Entstehung von Krankheiten, und dem soll entgegengewirkt werden. Ja, we don't know, aber wir sind gespannt.
Da gibt es zumindest mal eine Awareness für. Das finde ich ja schon mal gut, weil ich
glaube,
prinzipiell ist es ein großes Problem und es hat es ja zumindest schon mal reingeschafft.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Wir wollen jetzt nicht zu negativ sein.
Da hast du vollkommen recht. Na gut, außerdem sollen Hürden beseitigt werden zugunsten eines besseren Datenaustausches im Rahmen der Gesundheitsdatennutzungsgesetze. Ja.
Ja, ich gebe, also das kann ich mir so vorstellen, dass das halt gemacht wird, damit man halt auch sehen kann, wer irgendeine Form von Präventionsleistung in Anspruch nehmen sollte.
Mhm. So kleinen Heftchen wieder und Bonuspunkten.
Ja, also dass man halt sagt über die EPA, keine Ahnung, da wird irgendwas erfasst und dann wird jemand halt aktiv angesprochen, keine Ahnung.
Weil, also die so, EPA vor allem, da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Ja. Also das wissen wir auch noch nicht so genau, wie es laufen soll, aber die Awareness ist auch hier da. Und abschließend dann auch noch ein anderes Topic, nämlich zum Thema öffentlicher Gesundheitsdienst. Da gibt es nämlich ein Finanzmittelpaket seit 2021, was nächstes Jahr ausläuft. Und zwar hat man während der Corona-Pandemie gemerkt, oh, der öffentliche Gesundheitsdienst ist ja ganz schön wichtig, weil der zum Beispiel natürlich die Zahlen erfasst hat immer von den Inzidenzen von Covid-Erkrankungen und dementsprechend natürlich dann regionale Maßnahmen verhängt wurden. Und dann hat man gesagt, okay, den Sektor wollen wir weiter stärken mit ja vielen Milliarden Euro tatsächlich. Und der soll nun, wenn er ausläuft, weiter gefördert werden. Zitat, der ÖGD muss personell gestärkt und moderner werden, um Krisen und Herausforderungen durch Klimaveränderungen, neue Erreger und den demografischen Wandel besser begegnen zu können und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das finde ich fair. Das finde ich eigentlich eine gute Sache.
Aber es wird ja noch geprüft, wie genau das weiterfinanziert wird. Also es steht drin und ich denke, es wird auch irgendwie bezahlt werden, aber so richtig konkret ist es leider dann auch wieder nicht. Man hat sich dem verpflichtet, dass das weitergemacht wird und in irgendeiner Form geht das mit Sicherheit weiter. Also kann die nächste Pandemie eigentlich kommen.
Ja, hoffentlich nicht.
Wo sich auf jeden Fall auch weiter etwas entwickeln soll, ist im ambulanten Versorgungsbereich. Und zwar haben wir ja hier auch schon in den einleitenden Worten was zu gehört. Es sollen die Wartezeiten verringert werden. Das Personal in den ärztlichen Praxen soll entlastet werden. Der Zugang zu Fachärztinnen und Fachärzten soll bedarfsgerecht und strukturiert gestaltet werden. Und die telefonische Krankschreibung soll irgendwie verändert werden, damit ein Missbrauch ausgeschlossen wird. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber es soll halt einen Ausschluss von der reinen Online-Krankschreibung durch private Plattformen geben. Ich nehme mal an, das bezieht sich auf so Plattformen wie die Teleklinik oder
sowas.
Nehme ich jetzt mal an. Ja. Oder dass man sich bei MedLead, wenn man sich seine Niere holt, dass man da nicht krankgeschrieben werden kann.
Aber ich glaube, prinzipiell geht es einfach darum, dass das zu niederschwellig vielleicht geworden ist und Leute das halt natürlich zu sehr ausgenutzt haben und dadurch.
Ja, natürlich. Ja, also es macht ja auch Sinn, dass man prinzipiell zumindest mal anruft bei seinem Hausarzt und nicht alles nur online und digital macht. Das kann ich ja absolut nachvollziehen.
Ich sage euch nur, wer gar keinen Bock darauf hat, sind auf jeden Fall alle, die in der Hausarztpraxis arbeiten.
Ja.
Das ist nämlich ein absoluter...
Klar, aber für die kommt es jetzt noch dicker, Julia, weil das der Hausarzt oder die Hausärztin, und damit bist du ja auch automatisch betroffen, soll der primäre Ansprechpartner werden im Gesundheitssystem. Und zwar, das ist eigentlich eine der krassesten Sachen, fand ich, die da drin steht. Und zwar, ein verbindliches Primärarztsystem soll eingeführt werden. Das heißt, dass man nicht einfach so einen Zugang mehr zum Gesundheitssystem, also natürlich hat man den notfallmäßig sowieso, Notaufnahme, jetzt muss sich keiner aufregen, aber wenn man ein Problem hat, was jetzt, sage ich mal, ein normales gesundheitliches Problem ist, das jetzt nicht notfallmäßig behandelt werden muss, muss man erstmal zum Hausarzt.
Genau, oder unter Umständen vielleicht auch nicht so richtig einzuordnen weiß. Genau. Ne?
Also man macht sich nicht seinen Termin beim Orthopäden, weil man Rückenschmerzen hat, sondern geht erst zum Hausarzt, der dann guckt, ist das was wir hier in der Hausarztpraxis versorgen können, oder muss der Mann jetzt geröntgt werden, muss der zum MRT, muss der zum Orthopäden, wie auch immer.
Muss der vielleicht auch einfach wo ganz anders hin.
Ja, genau.
Also ich meine,
ja.
Anyways.
Genau, aber das soll sozusagen über die hausarztzentrierte Versorgung haben wir ja schon mal gesprochen, und das soll jetzt eingeführt werden. Das heißt, man darf sich schon noch diesen Primärarzt frei auswählen, das heißt den Haus- oder Kinderarzt, aber der ist dann sozusagen erstmal für die gesetzlich Versicherten der primäre Ansprechpartner. Nicht gelten soll das einmal für chronisch Kranke, da kann der Primärarzt auch ein Fachinternist sein, also jemand, der zum Beispiel wahrscheinlich eine COPD hat oder so und primär andauernd vielleicht beim Arzt ist, nehme ich mal an, oder irgendeine endokrinologische Erkrankung vielleicht auch hat, der geht dann halt zu seinem Internisten. Der ist dann sein Primärarzt, ja. Ausnahmen gelten hier für zwei Fachgebiete, einmal die Gynäkologen und die Augenheilkundler. Also wenn du ein Augenproblem hast oder deinen Routinetermin bei der Frauenärztin, dann kannst du auch da so hingehen, musst du nicht erst zum Hausarzt. Was sagst du dazu?
Find's gut.
Ja, ich finde es prinzipiell auch gut. Ich glaube, es ist eher dann wieder ein organisatorisches Problem, klar, weil ich glaube, Hausärzte sind ja sowieso schon knapp.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt nach wie vor einfach, und das ist ja einfach auch mein größter Traum nach wie vor, dass man die Leute dahingehend auch besser informiert und einfach eine bessere Gesundheitskompetenz schafft. Ne? Weil viel zu viele Leute gehen ja generell einfach zum Arzt, ne? die gar nicht zum Arzt gehen müssten. Ne? Oder auch Thema Krankmeldung. Ja, ich muss nicht, weil ich den ersten Tag jetzt mal Husten habe, direkt von einem Arzt auch gesehen werden, der auf meine Lunge hört.
Ja.
Man kann es auch einfach mal ein paar Tage selbst versuchen zu kurieren, ne?
oder
sich selber zu helfen oder in der Apotheke zu informieren.
Auch, oder Rückenschmerzen ohne Trauma ist ja das Gleiche.
Ja.
Auch da muss man nicht sofort zum Arzt, sondern dann lieber vielleicht das System so entzerren, dass man halt einen primären Zugang zum Physiotherapeuten möglich macht.
Ja.
Aber das haben wir ja alle schon gesagt. Also,
aber prinzipiell finde ich das gut, weil ich glaube schon, dass das einfach vorbeugt, dass viele Untersuchungen unter Umständen so häufig gemacht werden, dass Überdiagnostik betrieben wird.
Ja.
Ich glaube schon, es hat viele Vorteile.
Es wird auch noch weiter ausformuliert, und zwar soll oder ergibt sich natürlich aus dieser Maßnahme eine viel stärkere Steuerungsfunktion im Gesundheitssystem. Und das soll dann natürlich einmal über die Primärärztinnen laufen und über die Kassenärztliche Vereinigung, von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebene Rufnummer 116117, haben wir auch schon häufiger genannt, die dann im Endeffekt den medizinisch notwendigen Bedarf für einen Facharzttermin festlegen und dafür auch einen Zeitkorridor festsetzen. Das gibt's ja so in der Art ähnlich schon, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie nochmal angepasst werden soll oder nochmal verschärft werden soll. Außerdem will die neue Bundesregierung die KV, also Kassenärztliche Vereinigung, verpflichten, diese Termine auch zu vermitteln. Und wenn das nicht gelingt, soll, und das ist auch neu, ein Facharztzugang im Krankenhaus ambulant sozusagen für die Patientinnen und Patienten ermöglicht werden. Das heißt, da habe ich ja auch mal hier reingeschrieben, dann wird es irgendeine Form, nehme ich mal an, von Krankenhausüberweisung geben. Ne? Weil normalerweise kriegt man ja für das Krankenhaus eine Einweisung und dann wird es irgendwie eine Krankenhausüberweisung geben. Da habe ich ja auch mal vermerkt, bedeutet das mehr Bürokratie vielleicht sogar?
Aber wieso meinst du mehr Bürokratie?
Ja gut, du machst ja dann nochmal eine zweite Fahrspur quasi im Krankenhaus auf.
Aber gut, ich meine, jetzt gibt es auch schon Hochschulambulanzen,
klar,
wo du hingehen kannst. Ne? Also das ist jetzt auch nichts super Neues, muss man sagen.
Aber auch da, das ist natürlich wieder einen anderen Zettel oder einen anderen digitalen Code, den du auf deinem Ausweis mit drauf hast, keine Ahnung. Aber es muss ja auf jeden Fall was Neues dafür geschaffen werden. Außerdem soll die flächendeckende Möglichkeit einer strukturierten Ersteinschätzung über digitale Wege in Verbindung mit Telemedizin geschaffen werden. Das ist ein neues Programm, was erst noch entwickelt werden muss. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht ein bisschen so in die Richtung geht, wie diesen Algorithmus, den wir mal bei der Notarztversorgung in Österreich besprochen haben. Weißt du es noch? Wo wir diesen Einspiel auch hatten von dem Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber es war ja ganz witzig.
Weiß,
er, bist tot.
Bist tot.
Bist dahin und bist tot.
Ja.
Nee, aber weiter heißt es auf jeden Fall noch, dass die sektorenübergreifende Versorgung, also von ambulant und stationär, soll gestärkt werden. Und außerdem soll es dann noch sektorenunabhängige Fallpauschalen geben, was natürlich auch Sinn macht, weil wenn du auch Leistungen im Krankenhaus beziehst, muss natürlich das auch abrechenbar sein. Und damit soll einfach der ambulante und stationäre Bereich, und ich verschränke jetzt auch meine Hände, einfach stärker miteinander
verschmolzen werden. Ja, das klingt per se eigentlich schon mal ganz gut. Was man noch versuchen möchte zu regulieren, ist ein Gesetz zur Regulierung der investorenbetriebenen medizinischen Versorgungszentren, weil es tatsächlich immer häufiger vorkommt, dass jetzt schon, also Versorgungszentren sind ja letztendlich auch nichts anderes als Praxen, wo mehrere Fachärzte zum Beispiel arbeiten, und die werden immer mehr aufgekauft, auch von privaten Unternehmern, was natürlich zu einer absoluten Ökonomisierung auch wieder der Medizin führt. Und tatsächlich letztens war ich auf so einer Sitzung vom Marburger Bund wieder, wo es auch genau um dieses Thema ging und moniert wurde, dass man natürlich den Ärzten auch viele, ja, viele Freiräume einfach dadurch gibt, weil Investoren eben den Arbeitsalltag regulieren.
Hm? Money rules the world, ne? Das ist natürlich nichts, womit man einen Profit machen sollte.
Ja.
Außerdem sollen die Honorarsysteme angepasst werden und die Arzt-Patienten-Kontakte dadurch reduziert werden. Das haben wir auch schon mal gesagt. Das waren auch Reformen, die der Herr Lauterbach schon zum Teil umgesetzt hat. Die auch Gesetze sind schon verabschiedet. Also, dass man von Quartals auf so Chronikerziffern geht, also von Quartals auf Jahrespauschalen, dass die Leute nicht immer jedes Quartal kommen müssen, um sich ein Rezept zu holen, sondern dann halt so Langzeitrezepte kriegen. Dann soll es eine andere Weiterbildungsstruktur geben für die ambulanten Weiterbilder in der Praxis. Das heißt, gerade für die Allgemeinmediziner sollen statt wie bisher einer pro Weiterbilder, zwei pro Weiterbilder möglich sein. Das heißt, Julia, wie würdest du das einschätzen? Würde sich deine Ausbildung verbessern oder verschlechtern, wenn es einen zweiten Kollegen oder eine Kollegin gibt?
Also ich muss sagen, meine Stimmung bei der Arbeit würde es auf jeden Fall extrem heben, weil dann wüsste ich auch schon ganz genau, wenn ich mir dazuhören würde.
Ja.
Das wäre nämlich die Sarah, mit der habe ich auch im Krankenhaus zusammengearbeitet. Ja. Und dann hätten wir, glaube ich, eine richtig gute Zeit zusammen.
Ja.
Aber es ist natürlich nichts anderes als im Krankenhaus auch oder in den Notaufnahmen, die dann auf einmal ja mehr Patienten kriegen sollen.
Ja,
die
klar.
Vorrichtungen sind ja nicht da. Ne? Also man hat ja nicht einfach einen freien Raum, wo dann noch einer reingesetzt werden kann. Und man muss sagen, ich habe auch einen Weiterbilder, der ja auch den ganzen Tag eine eigene Sprechstunde hat. Ne? Also
klar.
Ich finde auch schon, da ist die Betreuung grenzwertig.
Ja.
Und ich glaube, wenn man dann noch zwei hat, generell schwierig.
Denke ich auch.
Ich glaube, es werden keine besseren Ärzte auf jeden Fall dadurch entstehen. Aber
vielleicht mehr.
Besser gelaunte Ärzte vielleicht auch.
Kommt auf den zweiten oder die zweite an, die dann mit dir in der Praxis arbeitet.
Ja.
Im Zweifelsfall soll es auf jeden Fall auch noch einen Fairness-Ausgleich zwischen über- und unterversorgten Gebieten geben, auch prinzipiell unkonkret und mit potenziellen Strafzahlungen bzw. Zuschlägen verbunden. Das heißt, überversorgte Gebiete sollen Abschläge bezahlen vom Honorar und unterversorgte mehr Geld bekommen. Sei ganz allgemein formuliert. Ja, da bekommen natürlich einige noch mehr Bock auf einen Arztberuf, wenn man weiß, man geht in ein überversorgtes Gebiet und muss Strafe zahlen. Habe ich mir so gedacht.
Maybe. Man weiß es nicht. Es gibt da noch einen kleinen Absatz mit einem kleinen Gesetzesrundumschlag, einer kleinen Gesetzeskeule. Da wird nochmal kurz gesagt, dass es eine Sozialversicherungsfreiheit für Ärztinnen und Ärzte im Bereitschaftsdienst der Krankenversicherung geben soll. Das tatsächlich ist ziemlich lukrativ, muss man sagen. Das bedeutet natürlich dann wesentlich höhere Gehälter am Ende des Tages. Aber das ist auf jeden Fall gut. Dann soll natürlich auch das Gesetz zur Notfall- und Rettungsdienstreform weiter auf den Weg gebracht werden. Also auch da wieder Anknüpfung an Lauterbachs Vision. Und was auch ganz interessant ist, ist noch, dass eine Entwicklung für Hospiz- und Palliativgesetze im Sinne der sorgenden Gemeinschaft etabliert werden soll. Was ein schöner Gedanke ist, finde ich eigentlich. Und ich denke, es muss auch wahrscheinlich dahingehend weiter etabliert werden, ne? Dass man dann doch darauf baut, dass man im Alter mehr Freiwillige hat, die unterstützen.
Wir müssen auch noch unseren Letzte-Hilfe-Kurs machen.
Das stimmt. Oh, das können wir echt mal angehen, ja.
Wir haben ja noch total viel Zeit von daher.
Ja.
Und wenn nicht, gehen wir einfach in die Apotheke und holen uns Medikamente, die uns gut gelaunt machen, oder Julia?
Ja, apropos Apotheken, was für eine schöne Überleitung, Felix. Auch die Apotheken werden erwähnt in diesem Paket und vor allem sollen die Vor-Ort-Apotheken weiter gestärkt werden, weil ja doch aufgefallen ist, dass hier eine sehr gute Anlaufstelle und wichtige Anlaufstelle im Rahmen der Gesundheitsversorgung sind. Deswegen sollen die Strukturen diesbezüglich wieder mehr gestärkt werden und es soll auch noch zum Beispiel additive Strukturen geben zur Präventionsleistung, zum Beispiel für Impfungen, dass das halt viel mehr auch in Apotheken durchgeführt werden kann und man nicht extra zum Hausarzt dafür gehen muss.
Macht absolut Sinn.
Beispielsweise Entlastung von Bürokratie und Dokumentationspflichten.
Das schreibt man heutzutage einfach.
Genau, ich glaube, das ist woke einfach nur. Und die Vergütung zwischen den Apothekerinnen und Apothekern und den GKV-Spitzen verwenden sollen in Zukunft ja unter denen ausgehandelt werden. Das ist noch eine neue Vergütungsstruktur. Und außerdem soll der Apothekerberuf zu einem Heilberuf weiterentwickelt werden.
Also mehr Kompetenz, nehme ich mal an.
Genau.
Was ja auch sinnvoll ist.
Auf jeden Fall.
Außerdem gibt es ja noch ein bisschen mehr Geld für irgendwelche Apothekenabgaben, aber da gehen wir dann nochmal in unserer Apothekenfolge genau drauf ein,
ja,
würde ich sagen.
Ja, das denke ich ist sinnvoll.
Weiter geht es auf jeden Fall mit der Gesundheitswirtschaft und zwar wird da ganz allgemein natürlich nochmal formuliert, dass es wichtig ist, dass wir in Deutschland natürlich weiter Medikamente herstellen und auch in Europa die Strukturen ausbauen und wir haben ja den Nachteil von der Globalisierung und dem Outsourcing von Produktionsstätten gerade in Corona schmerzhaft wahrnehmen müssen und müssen es ja immer noch durch Medikamentenengpässe, die wir ja schon häufig angeprangert haben und dann ist auch hier wieder eine sehr unkonkrete Maßnahme, aber wie gesagt, man hat es wenigstens mit reingeschrieben. Die Versorgungssicherheit stärken wir durch Rückverlagerung von Produktionsstandorten für kritische Arzneimittel und Medizinprodukte nach Deutschland und Europa. Ein Satz. Und meine Frage danach, Julia, bekommt jetzt etwa das Antibiotikawerk in Kundl deutsche Konkurrenz?
Ich würde es ja hoffen, aber ich glaube es nicht.
Ja, also ich glaube auch, dass man weiß, dass es einfach ein Problem ist, aber man muss es reinschreiben, aber so richtig was passieren wird wahrscheinlich nicht.
Genau so wie im Hinblick auf die Krankenhauslandschaft. Da gibt es, finde ich, jetzt nicht viel Neues. Das ist eigentlich auch hauptsächlich Lauterbach-konform. Wir dachten, es wird spannend, wird es aber nicht. Es geht einfach nur darum, dass die Krankenhausreform der letzten Legislaturperiode fortgesetzt werden soll und das bis zum Sommer 2025. Wir nehmen die Folge jetzt am 27. April 2025 aus. Ich weiß nicht, wann deren Sommer losgeht, aber ich glaube, das wird ganz schön knapp.
Meteorologischer oder kalendarischer?
Ja, gut, okay.
Mehr Zeit.
Ja gut, ja, das reißt bestimmt nochmal raus. Außerdem soll ermöglicht werden, dass die Länder eine Sicherstellung der Grund- und Notfallversorgung vor allem im ländlichen Raum ermöglicht wird, durch zum Beispiel erweiterte Kooperationen.
Das sind einfach nur Ausnahmen von der Reform.
Perfekt, ja genau. Und da geht es nämlich auch gleich weiter. Das ist nämlich die Lücke bei den Soforttransformationskosten aus den Jahren 2022 und 2023. Ja. Für Krankenhäuser, die halt entsprechende Transformationen übernommen haben, finanziert werden sollen. Also auch da wird einfach nur Schuldenerstattung betrieben, würde ich es mal nennen.
Aus dem Sondervermögen.
Ja.
Also,
Sondervermögen, also von den gesetzlichen, ja, Krankenkassen.
Nee, aus dem Sondervermögen, was jetzt vor der Koalitionsverhandlung gab es doch dieses große Sondervermögen, was gesagt wurde, mehrere hundert Milliarden für Infrastruktur.
Ja, und wer trägt das?
Ja, das ist nie.
Ja, aber das sind die gesetzlichen Krankenkassen.
Nee, das wird ja zusätzlich noch bezahlt.
Okay.
Einmal die Schulden, also das, was hier steht, die Lücke bei den Soforttransformationskosten aus den Jahren 22 und 23 sowie den bisher für die GKV vorgesehenen Anteil für den Transformationsfonds. Wir erinnern uns, der Transformationsfonds für die GKV 50 Milliarden und die Transformationskosten, das sind ja einfach nur Schulden wahrscheinlich, die Krankenhäuser, weil es gab dieses Gesetz ja noch gar nicht und von daher ist es Bullshit, das wird man einfach nur so sagen, so Instandhaltungskosten, wir haben was investiert oder sowas, nehme ich mal an. Von 22 und 23 werden einfach Schulden übernommen von den Krankenhäusern, dass halt Krankenhäuser nicht insolvent gehen.
Ja.
Das ist einfach nur Gießkanne.
Gut.
Also da geht es einfach nur darum, dass jetzt nicht Krankenhäuser pleite gehen. Und die GKV hat halt geheult und gesagt, ja, es ist zu viel Geld.
Ja.
Und das heißt, wir machen jetzt, ich sag's, keine Ahnung, 50 bis 100 Milliarden kostet es jetzt wahrscheinlich.
Gut, zum Glück haben wir ja so viel Geld. Außerdem soll es weitere Ausnahmen geben für Fachkrankenhäuser und Belegärzte. Auch da erinnern wir uns nochmal daran, dass ja die Krankenhäuser prinzipiell in Leistungsgruppen eingestuft werden und dann dementsprechend auch finanziert werden sollen. Ja, auch das wird jetzt hier diesbezüglich erstmal ausgesetzt und das System der belegärztlichen Versorgung bleibt vorerst erhalten in solchen Einrichtungen, wodurch dann eben die Qualität und Leistungserbringung zumindest dort vor Ort erstmal bestehen bleibt.
Ja.
Genau. Noch ein interessanter Punkt. Eine Arzt-Vollzeitstelle wird mit 38,5 Stunden in der Woche berechnet. Aber dort, wo es medizinisch sinnvoll ist, gibt es noch ein paar Ausnahmen. Ja, wäre natürlich wünschenswert. Ich meine, die meisten haben ja eigentlich eine 40-Stunden-Woche von uns. Aber das wurde tatsächlich auch letztens erst wieder zumindest bei einem Marburger Bund-Treffen diskutiert. Und da hat man auch festgestellt, auf der einen Seite wird es von den Tarifverträgen, die aktuell an den meisten Kliniken etabliert sind, nicht möglich sein, da neue Verhandlungen so schnell hervorzubringen. Und zum anderen muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch einfach keine Leute und die Arbeit wird nicht weniger. Also es wird nicht möglich sein, aber ein schöner Gedanke.
Ja, ich glaube, es waren bis jetzt 40 Stunden pro Woche und man...
Also, ein paar, genau, je nach
Tarifverträgen... Wenn es Krankenhäuser sind, fallen da vielleicht 2-3 Stellen mehr raus, aber...
Ja, man muss halt sagen, was auch der Punkt war, Krankenhäuser werden sich ja nicht darauf einlassen, weil letztendlich, wenn die Hauptarbeitszeit gekürzt wird, werden mehr Überstunden gemacht werden und das ist ja eigentlich nur teurer für jedes Unternehmen.
Ja, am Ende ist es wahrscheinlich eigentlich egal, ob da 40 oder 38,5 steht. Ah ja, gut. Am Ende des Tages, was kann man dazu sagen, nochmal, um das zusammenzufassen für euch? Man hält sich schon prinzipiell an die Reform, die wird aber extrem aufgeweicht. Die Übergangsfristen werden ja auch nochmal verlängert, das, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, aber wie gesagt, da geht es nochmal ein paar Jahre in die Zukunft, bis das dann alles überhaupt verpflichtend eingeführt werden soll. Wie gesagt, es wird Ausnahme um Ausnahme geschaffen für den ländlichen Raum, für Fachkrankenhäuser und außerdem werden noch Schulden bezahlt für Krankenhäuser, die jetzt über die letzten Jahre halt sich wahrscheinlich kurz vor die Insolvenz gewirtschaftet haben. Das heißt, so richtig viel gibt's da nicht. Das ist ein Weiter-so in meinen Augen. Das ist keinerlei Veränderung. Das ist kein Aufbau auf die Reform. Das ist einfach eine Aushöhlung einer sowieso schon nicht guten Reform, glaube ich, oder einer nicht perfekten Reform.
Ja, wir fahren weiterhin auf vier Felgen weiter, würde ich sagen. Und neue Reifen werden hier nicht aufgezogen.
Nee, das fühlt sich auf jeden Fall nicht so an. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt ja noch die Pflegereform und die Bund-Länder-Kommission. Wenn man schon Kommission die Überschrift reingeschrieben hat, dann weiß man, hier steckt viel drin, was noch nicht umgesetzt wird. Und so ist es auch. Man hat natürlich auch hier wieder, ich fand eigentlich die besten Sätze, weil waren in diesem Koalitionsvertrag immer die ersten, bevor es in die konkreten Maßnahmen in Anführungszeichen ging. Und zwar steht hier, die Bewältigung der stetig wachsenden Herausforderungen in der Pflege und für die Pflegeversicherung ist eine Generationenaufgabe. Das haben Sie ja richtig erkannt. Auch diese Herausforderung wollen wir mit einem Mix aus kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen begegnen. Also perfekt. Ne, man hat schon gemerkt, oh, wir müssen jetzt was sofort machen, dann ein bisschen was Mittelfristiges und wir streuen noch mal ein bisschen langfristige Maßnahmen drüber. Dann wird das schon funktionieren. Und zwar angekündigt wird hier die große Pflegereform. Die Ziele, nachhaltige Finanzierung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung. Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, das höheres Beschäftigungsniveau soll das natürlich unterstützen. Stärkung der ambulanten und häuslichen Pflege und Leistung der Pflegeversicherung sollen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen einfach und bürokratiearm in Anspruch genommen werden können. Und was braucht man dafür? Wie gesagt, es steht schon in der Überschrift, man braucht einfach eine gute alte Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die ihre Ergebnisse aber noch nicht, wie bei den Maßnahmen für die Beiträge 27 vorlegen soll, sondern leck mich am Arsch 2025 noch. Wie gesagt, Julia, wir haben jetzt ja April, die Regierung hat ja nicht mal angefangen zu arbeiten, aber wir kriegen mit dieser Kommission mit Sicherheit Ergebnisse, die große Pflegereform dann noch auf den Weg bringen wird.
Inshallah.
So sieht's aus. Da soll es verschiedenste Gesetze geben, nämlich zur Pflegekompetenz, Pflegeassistenz und zur Einführung der Advanced Practice Nurse.
Das finde ich aber gut.
Ja, finde ich auch gut.
Das finde ich gut.
Ja. Das ist mit Sicherheit was sich irgendwie über irgendwelche Umwege noch aus dem Lauterbaschen Universum gespeist hat. Ob es jetzt eine Community Nurse oder eine Advanced Practice Nurse ist, ist wahrscheinlich gelöffelt wie gerührt. Es ist auf jeden Fall eine Arbeitsgruppe, die aufgewertet werden soll und mehr Verantwortung übernehmen kann.
Voll. Und das muss man ja auch sagen, ich glaube, da sind wir in Deutschland einfach auch sehr rückschrittig oder festgefahren, ne, weil wir ja immer sehr auf diesen Arztkontakt konzentriert sind. Ne? Aber es gibt einfach auch gute alternative Berufsgruppen,
klar,
die wir auch schon häufiger hier erläutert haben, auch bei uns im Podcast, ne, die, sag ich mal, von der Hilfe zur Gesundheit äquivalent gut sind. Ne?
Oder besser.
Oder besser, tatsächlich, ja. Ne, muss man ganz klar sagen. Naja gut, was noch besser ist als die Pflegereform, ist natürlich auch der Bürokratieabbau im Gesundheitswesen. Gott sei Dank wird der hier auch nochmal in einem eigenen Kapitel erwähnt. Ne? Die Entbürokratisierung wurde ja schon unter Karl Lauterbach angepriesen und jetzt soll das Bürokratieentlastungsgesetz natürlich noch verbessert werden. Man sagt hierzu, alle Gesetze in diesem Bereich werden einem Praxischeck unterzogen. Das kann nur richtig, richtig gute Ergebnisse versprechen.
Bevor man merkt, ach scheiße, der Bürokratieabbau hat wieder mehr Bürokratie gemacht.
Ja.
Wir schaffen was ab, aber wir müssen ja was einführen. Und am Ende so, ja scheiße, jetzt machen wir einfach beides.
Genau, aber am Ende des Tages will man überprüfen, ob die Datenschutzvorschriften und alle Berichts- und Dokumentationspflichten dann doch wirklich notwendig sind. Gerade im Hinblick auch noch auf die Corona-Pandemie, wenn da was eingeführt wurde, ob man das nicht einfach wieder abschaffen kann. Aber natürlich ohne, dass man die Vorsorge auf eine zukünftige Pandemie irgendwie gefährden könnte.
Klar.
Und der beste Punkt, da haben wir uns ja eben auch schon fast schloppgelocht drüber, wird hier noch angebracht, eine KI-unterstützte Behandlungs- und Pflegedokumentation soll ermöglicht werden. Also ich sag mal so, es wäre schon mal gut, wenn überhaupt ermöglicht wird, dass digital eine Behandlungs- und Pflegedokumentation überall durchgeführt wird. Aber Next Step auch schon mit KI gesteuert.
Ja, wir denken direkt in die Zukunft.
Ja, mega. Deutschland echt richtig gut. Felix hat ja mal ein Beispiel sich überlegt, der kann das ja vielleicht gerade einmal euch noch vortragen.
Genau, beziehungsweise nur, damit man sich mal vorstellen kann, wenn eine Pflegekraft irgendwas macht, müssen die es ja dokumentieren. Das heißt, Beispiel, ein Patient oder eine Patientin bekommt ein Antibiotikum über die Vene, das muss man abhaken, dass man das gegeben hat. Und dann guckt man ja mal so rein in die Kurve, oh, warum Patientin hat ein Antibiotikum nicht bekommen, das sieht man dann. Und dann hat die Kollegin dann einfach dokumentiert, Infusion keine möglich. Ja, also sie hat geschrieben, keine möglich. Und wenn man jetzt die KI natürlich dann holt und sie einführt, dann ist natürlich viel besser, weil die könnte dann einfach Vorschläge zum Beispiel machen und dann reinschreiben, Patientin hatte keinen IV-Zugang, weshalb die angeordnete Infusion nicht angehängt
viel besser
werden konnte.
Viel besser.
Weil dann weiß ich ja, ja, es wurde nicht gemacht. Und es nicht in keine möglich, wo ich dann noch ein bisschen geschmunzelt habe, und sondern dann in einem richtigen Satz. Ja, oder die Pflegekräfte, oder was ich dann auch noch überlegt habe, so die KI schlägt dann vor, Pflegekräfte in deiner Nähe dokumentieren häufig Patient delirant, Zugang selbstständig entfernt. Und deswegen konnte es nicht gemacht werden.
Ich sag's, das wird die Arbeit so verbessern.
Ja,
der Wahnsinn.
Und dann weiß man ja auch viel besser, dass das nicht gemacht, also dass es doppelt nicht gemacht wurde, weil Patient delirant war oder so. Aber ändert natürlich gar nichts, weil die Infusion wird einfach nicht angehängt.
Tja, löst das Problem halt auch nicht.
Ja,
ne?
Genau.
Naja.
Naja, gut.
Aber wir haben ja die KI ins Spiel gebracht, das ist doch
genau.
Schon mal.
Das ist schon mal die Hauptsache. Und wenn es der Bürokratieabbau nicht regelt, dann muss es die Digitalisierung regeln, würde ich mal sagen. Das ist ja quasi auch schon mit der KI, ist beides in einem verwoben. Aber wir haben es ja eben schon gesagt, noch 2025 rollen wir die elektronische Patientenakte stufenweise aus und beenden diese bundesweite Testphase und machen dann eine verpflichtende, sanktionsbewährte Nutzung. Das haben wir auch schon gehört, ab 01/26 dann Sanktionen. Außerdem auch hier viel Altes und viel Bewährtes. Rahmenbedingungen und Honorierung für die Videosprechstunde, Telemonitoring und Telepharmazie soll verbessert werden, um die Versorgung halt flächendeckend sicherzustellen. Warum das auch kritisch ist, haben wir auch schon in unserer Folge über Telemedizin mit euch besprochen. Dann auch noch ein Lauterbach-Ding, der wollte ja diese Digitalagentur einführen und das kommt jetzt auch noch. Diese Gematik GmbH wird halt zu einer modernen Agentur weiterentwickelt, die halt die Digitalisierung voranbringen soll und helfen soll, die Akteure, die da beteiligt sind, besser zu vernetzen. Und das soll dann quasi auch noch umgesetzt werden. Außerdem sollen alle Anbieter von Software- und IT-Lösungen im Bereich Gesundheit und Pflege bis 2027 einen verlustfreien, unkomplizierten und digitalen Datenaustausch ermöglichen, man will quasi Standards entwickeln, dass einfach die Systeme vernetzt werden können, ne? Weil bis jetzt ist es halt einfach kompletter Flickenteppich. Das eine Krankenhaus benutzt das System oder wahrscheinlich mehrere Krankenhäuser benutzen sogar noch in sich verschiedene Systeme. Die sind ja nicht mal in sich schon vernetzt, was ja auch komplett bescheuert ist. Also zum Beispiel das Labor ist nicht mit der Station vernetzt und deswegen faxst du dann noch zum Teil vom Labor nach oben den Befund. Das soll halt dann.
Oder rufst du mal an, so, habt ihr das auch gesehen?
Und das soll jetzt anscheinend dann innerhalb von 2 Jahren gemacht werden. Da habe ich jetzt nur dazu geschrieben, jetzt kriegen erstmal die alle Software-Provider eine Panikattacke, weil ich glaube, das sind so Sachen, ach scheiße, wir müssen das irgendwann mal vernetzen. Das haben wir, damit
die
haben wir nicht gerechnet.
Ernst. Die machen ernst.
Jetzt machen die ernst. Mhm. Naja, ich auch da möchte ich sagen, ja, es ist toll, dass ihr das machen wollt, aber das ist auf jeden Fall nichts, also das wird einfach nicht funktionieren. Das ist nicht böse gemeint.
Ja, das glaube ich auch. Die Baustelle ist einfach viel zu groß. Na gut, andere Baustelle, Gesundheitsforschung und zielgruppengerechte Versorgung. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Es soll letztendlich ermöglicht werden, dass in Deutschland ein Spitzenstandort etabliert wird für die Gesundheitsforschung und klinische Studien. Das klingt erstmal sehr überspitzt, ja. Aber im Kern geht es einfach darum, dass die medizinische Vorsorge, Behandlung und Forschung im Hinblick auf geschlechts- und diversitätssensible Personengruppen umgestaltet wird und man berücksichtigt auch, dass dabei spezielle Bedürfnisse in jedem Lebensabschnitt und Geschlecht, zum Beispiel Geburt oder auch Wechseljahre, berücksichtigt wird. Also das haben wir auch schon häufiger angesprochen, dass die Medizin ja dahingehend häufig zu männlich ist oder sich an den männlichen Patienten orientiert und dass man jetzt einfach verschiedene Geschlechter oder Geschlechtsidentitäten auch berücksichtigt und auch speziell nochmal bestimmte Krankheitsbilder, die häufig unter den Tisch gefallen sind, wie zum Beispiel auch das Thema Endometriose. Brust- oder Prostatakrebs sollen
aufgegriffen werden.
Danke viel.
Ich glaube, das kam von der SPD. Ich glaube, das stand da so in dem Wahlpapier, stand es drin, in dem Wahlprogramm.
Das kann sein, ja. Das kann sein.
Also es war bestimmt nicht bei der CDU drin.
Was?
Und was ja auch noch ganz interessant war, was da noch stand, ja, die Betreuung von der Geburts- und Hebammenversorgung soll flächendeckend gesichert werden. Beim letzten Koalitionsvertrag, das hatten wir mit der Hebamme oder ich in dem Interview mit der Josefine da besprochen, da war noch 1:1 Betreuung statt da noch drin. Wir wissen ja 1:3 bis 1:4 Betreuung, aber flächendeckend, das klingt einfach besser. Da machen wir uns keinen Stress. Komm, wir schreiben flächendeckend rein. Scheiß drauf. Nehmen an 1:1, dann rasten die wieder aus.
Wir holen die ab.
Ja,
so.
Wir schreiben flächendeckend. Flächendeckend ist, jeder weiß, was gemeint ist. Dass es einfach noch gibt.
Sehr gut.
Naja, gut.
Dann werden nochmal die Auswirkungen der Corona-Pandemie besprochen und auch da soll es eine Kommission geben, welche nochmal diese Zeit aufarbeiten soll und insbesondere soll natürlich auch eine Lehre daraus gezogen werden, was das für zukünftige pandemische Lagen bedeuten könnte. Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, dass es weder bei, also ob das bei SPD oder CDE gestanden hat irgendwo. Ich habe da immer nur DSW im Kopf, aber ja. Gut.
Na, vielleicht sind der Zeile verrutscht.
Ja, wahrscheinlich.
Na gut. Auf jeden Fall hat es auch noch die Organspende reingeschafft. Ein Einzeiler, alles bleibt so, wie es ist. Einfach nur, soll besser werden, bessere Voraussetzungen, keine konkreten Maßnahmen.
Krisenfeste Versorgung wird auch nochmal thematisiert. Gerade Stärkung im Gesundheitssektor im Hinblick auf Rettungsdienst und Zivilschutz sowie Verteidigungs- und Bündnisfall mit einer abgestimmten Koordinierung. So what?
Ja. Ja. Du hast jetzt nicht vorgelesen, was jetzt eigentlich wichtig war bei der krisenfesten Versorgung. Ich habe das ja wirklich Wort für Wort durchgelesen und der erste Schreibfehler, den ich gefunden habe, war bei krisenfeste Versorgung. Die haben nämlich geschrieben, wir schaffen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Bedingen. Nicht Bedingungen. Ich fand so witzig. Deswegen muss ich jetzt
oh Mann,
sagen.
Ey, der alte Rechtschreibfehler, ja. Finde.
Dann will man sich auch noch zu Donald Trump abgrenzen und hat nochmal den Bereich globale Gesundheit mit reingenommen, wo dann im Endeffekt drin steht, wir bekennen uns halt zur WHO, zur UN und so weiter und wollen da auch weiter eine deutsche Expertise und Schlüsselrolle einnehmen und einfach uns da für einsetzen, auch was die Bekämpfung von Krankheiten im globalen Süden anbelangt. Und das finde ich prinzipiell gut.
Vorletzter Punkt, Sucht und Prävention wird nochmal angesprochen. Auch da möchte man vor allem die Prävention stärken, im Hinblick vor allem auf unsere Kinder und Jugendlichen in Deutschland, dass natürlich weniger alltagssüchtige Menschen entstehen. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Also im Hinblick vor allem auf Alkohol und Zigarettenkonsum haben wir auch letztens erst wieder angesprochen, dass Alkohol nicht gut ist.
Ja.
Nichts gut. 0% ist das Einzige, was zählt.
Ja.
Und es soll eine Regelung zur Abgabe von Lachgas und K.O.-Tropfen geben.
Ja, gut. Lachgas, denke ich mal, sinnvoll, dass man das einfach nicht mehr so in der Kartusche kaufen kann.
Ja, aber ich weiß gar nicht, wo kaufe ich das denn?
Kann man überall, glaube ich, kaufen. So Ballon, das ist doch einfach so Ballongas. Kannst du auch beim Farbenkraut hier unten kaufen, keine Werbung. Baumarkt.
Ah ja.
Okay. Also ich bin
mir,
ja, das passiert ja auch nichts. Da muss man lachen, that's it. Und du kannst halt irgendwie einen Hirnschaden noch damit verursachen.
Aber das ist doch Helium, was ich dann kaufe.
Nein, es gibt auch Lachgas. Das ist auch so ein Ballongas, oder? Egal, gefährliches Halbwissen. Egal, bei den Alltagssüchten habe ich auch noch, das habe ich noch dazu geschrieben, vielleicht geht es auch im Internet, habe ich mir gedacht. Das wäre vielleicht auch kein schlechtes Thema, deswegen habe ich es noch
kein
reingeschrieben.
Kein TikTok mehr, auch in Deutschland.
Nehme an, Alkohol und Zigaretten, vielleicht Internet. Ja, könnte ich mir vorstellen zumindest, ja, weil das auf jeden Fall auch ein großes Problem ist.
That's true.
Naja gut, letzter Punkt. Und das ist nochmal, das ist das Papier oder schwarz auf weiß gewordene Klatschen der Corona-Pandemie, finde ich. Das muss man einfach nochmal reinschreiben. Das gehört in jeden guten Koalitionsvertrag, Gesundheitsberufe. Und jetzt kommen hier nochmal ein paar richtige Hämmer. Also haltet euch fest, weil alles, was bis jetzt nicht rausgeholt wurde, das steht hier nochmal drin im letzten Abschnitt. Und zwar, das ist auch schon der erste Satz, damit hat man es eigentlich schon abgefrühstückt. Wir erhöhen die Wertschätzung und Attraktivität der Gesundheitsberufe.
No way.
Einfach perfekt. Also das ist einfach eine bessere Wertschätzung und eine höhere Attraktivität.
Ja.
Und das ist natürlich einfach das A und O. Ne? Was prinzipiell natürlich gut ist, was da auch noch drin steht, ist eine geeignete Bemessung in Krankenhaus und in der Pflege.
Das ist aber ziemlich gut,
ja.
Das muss man echt sagen, weil
ja.
Ich glaube, das zielt auch auf den Punkt drauf ab. Ne? Ich meine, aktuell gibt es ja nur eine Personalbemessungsgrenze in der Pflege.
Ja.
Ne? Jetzt nicht auf Ärzte bezogen, ja. Zum Beispiel. Da wird ja trotzdem alles
Harakiri.
Durchgeboxt, bis der letzte Mann fällt oder Frau.
Also eine Bettensperre wegen Ärzten, denkst du, sowas werden wir noch erleben?
I wish.
Ich glaube nicht in dieser Legislatur, aber wir werden sehen. Erst wenn gar keiner mehr zur Arbeit kommt. Okay. Dann soll noch die Eigenverantwortung in der Pflege gestärkt werden und die sollen auch einen permanenten Sitz mit Stimmrecht im gemeinsamen Bundesausschuss erhalten. Keine Ahnung, ob das irgendwas ändern wird, aber gut, ich meine, die fühlen sich anscheinend benachteiligt, von daher sollen sie halt auch, dürfen sie auch mitdiskutieren. Fair enough. Dann fand ich auch noch ganz interessant, wie erwirken geeignete Maßnahmen zur Reduktion der Unterschiede zwischen Leiharbeitern und Stammbelegschaft. Keine Ahnung wie. Also das ist auch wieder so, glaube ich, ein Gefühl, dass wenn Leihkräfte kommen, dass dann häufig auch so ein unfaires Gefühl aufkommt bei den Mitarbeitern.
Vielleicht zählt es aber auch ein bisschen auf die Entlohnung einfach ab. Also
ja,
ich meine, dass es unfair ist, natürlich, und da irgendjemand
ja.
Zur Arbeit kommt, den halt nichts interessiert.
Und mehr Geld
in dem
bekommt.
Genau.
Klar.
Das ist unfair.
Ja, aber wie? Also sag mir dann noch mehr Geld. Also
weiß ich nicht. Mich fragt ja keiner.
Nee, wenn
mich.
Leiharbeiter kommt, kriegen dann alle mehr Geld oder was? Das ist,
weiß ich nicht.
Also,
ja,
keine Ahnung. Naja, dann soll es so einen Springerpool noch geben, dass man halt, wenn man einspringt, mehr Geld wahrscheinlich bekommt, einfach für irgendwelche Schichten und Dienste, was ja prinzipiell gut ist. Dann noch ein Punkt, der wirklich toll ist, dass er es reingeschafft hat. Zweite Folge bei uns, glaube ich, gewesen. PJ, ne? Das ist super wichtig und echt ein wichtiges Thema, dass eine Vergütungsstruktur im praktischen Jahr eingeführt werden soll und der sich mindestens am BAföG-Satz, nach dem BAföG-Satz richtet. Und außerdem noch eine einheitliche Fehlzeitenregelung. Ich glaube, das war die zweite Folge. Ich habe es jetzt hier nicht reingeschrieben. Mm. Und ich glaube ziemlich sicher, das wird das auch noch vorgeschlagen.
Ja. Aber vielleicht einmal ganz kurz nur, um es allgemein nochmal zu erklären. Also praktisches Jahr ist das letzte Jahr vor der Approbation der Ärzte. Ne? Ja. Also der letzte Studienabschnitt sozusagen. Und der ist aktuell noch sehr willkürlich geregelt. Von Krankenhaus zu Krankenhaus kann man da unterschiedliche Entlohnungen erwarten, bis gar keine. Und ja, Krankheitstage sind aktuell noch Urlaubstage, weitestgehend. Ja. Was natürlich auch bei einer 40-Stunden-Woche schwierig ist.
Safe. Ja. Besonders muss man ja am Ende noch für ein Staatsexamen lernen.
Genau.
Ich glaube, da war ja damals das Problem, dass die Approbationsordnung müsste dann geändert werden.
Ja, weil das ist auch der Fall.
Dass da drin steht, dass es quasi
noch zum Studium gehört.
Zum Studium gehört und deswegen ist es kein Praktikum und auch kein Dings, deswegen greift da kein Mindestlohn und so weiter.
Ja.
Auf jeden Fall, was jetzt auch noch gemacht werden soll, die Kenntnisprüfung für die sprachlichen Kompetenzen von Ärzten aus dem Ausland soll nochmal verschärft werden oder verbessert, steht hier. Also einfach noch mehr Leute, die kein Arzt sein dürfen in Deutschland und dann das Land verlassen müssen. Na gut. Berufsgesetze für Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie sollen reformiert werden und zukünftig dann auch umgesetzt werden. Die wollen aber, das finde ich auch wieder schrecklich, eine ausschließliche Vollakademisierung wird abgelehnt. Das heißt, wir fahren weiter zweigleisig. Keine Ahnung, warum, bringt gar nichts. Verstehe ich nicht, was der Nachteil sein soll an einem praxisorientierten Studium in einem Bachelor- oder Master-System. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. In jedem anderen Land neben uns funktioniert es auch, warum wir jetzt an diesen bescheuerten Ausbildungen da immer festhalten wollen, aus Traditionsbewusstsein, I don't know. Wo ist außerdem der Direktzugang zur Physiotherapie? Auch das wird nicht berücksichtigt, hatte aber eh keiner im Dings drinstehen, von daher habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Dann, Osteopathie soll ein Berufsgesetz kriegen, PAs nicht, PAs stehen nicht drin, aber die Hauptsache, es gibt genug Osteopathen in Deutschland. Und das Letzte nochmal, das ist nochmal das Allerwichtigste. Wir unterstützen Forschung und Versorgung zu Naturheilkunde und integrativer Medizin zur Präventionsförderung. Also mehr Geld für Scheiße ausgeben, die nichts bringt.
Tipptopp, wir lieben es.
Also ja, ich meine, nichts gegen Naturheilkunde kann man unterstützend benutzen. Das wissen wir alle, das ist alles nicht komplett schlecht und sowas. Ne, will ich gar nicht verteufeln. Aber das muss man, das sind alles Leistungen, die sind nice to have. Aber wenn wir sagen, wir haben ein sehr teures System, das wirklich viel Geld kostet und nicht effizient ist, dann sind es Sachen, wo man sagen kann, das ist nicht studienmäßig belegt.
Das ist gefährlich auch einfach.
Ja, ja. Nee, deswegen sage ich ja, da gibt es einfach kann man, denke ich, eine ganz relativ klare Grenze ziehen, wo man ein paar hundert Millionen mit Sicherheit im Jahr sparen kann.
Mhm. Zwei Anmerkungen. Die erste, ich habe nochmal nachgeguckt, also falls sich jemand nochmal mit dem praktischen Jahr auseinandersetzen will, ist es unsere vierte Folge gewesen.
Ups.
Nicht schlimm. Folge 2 war nämlich Noten der Notaufnahme.
Ja.
Anyways, und dann habt ihr euch bestimmt alle noch gefragt, was ist denn jetzt mit dem Cannabis? Das war doch das Erste, was hier tituliert wurde von Friedrich Merz, dass das wieder abgeschafft werden soll, die Legalisierung. Ja, aber da haben wir rausgefunden, es gibt zunächst kein Verbot und auch da soll es wieder irgendeine Praxistest oder whatever geben.
Evaluieren.
Genau, also.
Kann man ja dann noch in die Bund-Länder-Kommission für die Pflegereform mit reinpacken.
Ja, ich denke auch.
Die sollen doch eh bis 2025 liefern, ne? Von daher. Ja. Nicht in die andere Kommission bis 2027.
2030 bis dann wieder.
Genau, mit der Übergangsregelung noch für die Reform. Naja gut. So, jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Mir tut es wirklich leid, wenn ich da immer so böse werde oder hier das so ketzerisch schlecht mache, aber ich muss einfach sagen, ich finde es nicht gut. Ich finde, wie gesagt, es sind keine Meilensteine, wie es oben tituliert wurde, keine großen Reformen. Das ist ein weiter so. Ne? Das ist ein, im Endeffekt, alles bleibt so, wie es ist, finde ich. Ja, mit kleinen Twists und sowas, ne? Aber das klingt alles so, als wäre das System eigentlich ziemlich gut und wir müssten nur so an ein, zwei kleinen Stellschrauben drehen und dann wäre es schon, dann passt schon. Aber hier fehlen einfach die großen Impulse, finde ich, wie zum Beispiel das mit dem Primärarztsystem, was ja, finde ich, noch in dem Vertrag noch das Größte ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Stuart, was ist für dich das, was man da mitnehmen kann, was die größte Veränderung wäre? Für mich ist es safe, das mit dem Primärarzt.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Ja.
Ich finde halt, gerade im Hinblick auf die Gestaltung der Krankenhauslandschaft. Ich finde dafür, was wir hier schon eigentlich auch in unserem Podcast immer im Hinblick auf die Krankenhausreform erzählt haben und was da alles geplant ist, finde ich das sehr, sehr dünn. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch sehr unfair allen kleineren Krankenhäusern gegenüber, die sich jetzt halt wirklich Gedanken gemacht haben, auch über Zusammenschlüsse, wie man irgendwie Leistungsgruppen bekommt oder wie man sich vielleicht auch generell einfach am Leben halten kann.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube schon, Das ist wieder einfach ein dünner Faden, der hier jetzt gezogen wird, auf dem die ganzen Krankenhäuser weiterhin balancieren.
Klar.
Und ja, nichts passiert.
Wenn es eine richtige Wirtschaftskrise oder einen Riesenknall mal tut, dann...
Eine Pandemie.
Ja, und dann ist Feierabend. Ist wirklich so.
Ja.
Naja gut, es wurden auf jeden Fall viele Probleme noch angesprochen, aber ohne konkrete Verbesserungsvorschläge, finde ich, wie auch bei den Beitragssätzen. Das ist ein Riesenproblem. Das wird noch größer werden und es wird nichts dafür getan, um das aufzuhalten. Wie gesagt, wir werden gern 2027 dann nochmal in der Folge berichten, was jetzt mit den Beitragssätzen, was da bei der Kommission rausgekommen ist. Wir bleiben am Ball. Und ich finde, das System, oder so ist es mir zum Beispiel erschienen, auch mit der Termingarantie und Verschränkung ambulant stationär, kann ja alles gut sein, aber ich finde, dadurch, dass so die großen Reformen fehlen, wird es, glaube ich, nur komplizierter und auch nicht weniger Bürokratie, sondern mehr Bürokratie. Auch diese KI-Scheiße, sorry, aber das wird safe gar nichts bringen. Wie gesagt, erstmal generell an der Basisdigitalisierung arbeiten, bevor man irgendwie nach den Sternen greifen will.
Ja, bin halt gespannt, je nachdem, wer überhaupt dann Gesundheitsminister werden wird, ob überhaupt der Fokus auf irgendeiner Reform der Krankenhäuser vor allem auch oder auch des ambulanten Systems gelegt wird.
Muss ja irgendwas gemacht werden.
Ja. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, also unrealistische Ziele, irgendwas bis Sommer 2025 hier voranzutreiben, wo wir halt, wie gesagt, am 27. April 2025 noch nicht mehr eine Regierung haben.
Ja, gut,
also
Sonntag.
Das ist ein übers Knie brechen des Grauen.
Ja, also wie gesagt.
Na gut.
Ich finde, es ist einfach viel zu viel weiter so und das nervt mich einfach. Und mir tut es jetzt auch leid, wir versuchen ja wirklich immer positiv zu sein in dem Podcast. Und keine Sorge, jetzt kommt ja noch das Outro, deswegen kommt ja noch was Positives. Aber ich finde, da habe ich mir einfach mehr erhofft.
Mm.
Und gerade auch von der CDU, sorry, vorher immer sagen und meckern und alles scheiße finden von den Reformen und dann am Ende wirklich hier sich das Ressort auch noch greifen, ohne dass man dann wirklich irgendwas hier liefert. Zumindest mal, man kann ja auch was reinschreiben. Du kannst ja eine konkrete Idee einfach mal reinschreiben mit einer Reform. Ob das dann kommt oder nicht, kann man dann immer noch gucken. Aber,
ja, aber ich glaube, das ist ja auch das, was jetzt moniert wurde, schon im Hinblick auf diesen Koalitionsvertrag,
ja.
Dass sehr viele Dinge dort auch an den Tisch gefallen sind, die ja ursprünglich...
Ja, ja, klar. Aber ich finde so ein bisschen schwierig, einfach vorher dann Scheiße labern und hinterher nicht liefern. Ne?
Ja, aber ja. Also ihr merkt schon, Felix, obwohl er was gegessen hat und vorhin war es noch viel schlechter, seine Laune.
Stimmt.
Ich glaube, wir müssen das Thema jetzt hier mal zu einem Ende kommen lassen. Und aber, ich bin ganz gespannt. Ja, willst du noch immer noch was sagen?
Aber schreibt uns doch gerne, wie ihr den Koalitionsvertrag findet.
Ja.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro. Ah, jedes Mal, wenn der Jingle kommt, gucke ich hier so einen grenzdebiler und lache die Julia an.
Ich denke immer an einen Hamster.
Ein Hamster?
Ja.
Also wegen der Musik. Das ist irgendwie so eine Kindermusik, die ich bei YouTube.
Nee, aber auch wegen dem Spruch.
Hab.
Das klingt immer wie lebe glücklich, lebe froh, wie der Hamster im Haferspruch.
Wieder.
Auch wenn es ein Mops war, aber na gut.
Macht ja nichts. Na gut, ich wollte noch was Positives berichten und zwar habe ich ja eine Nostalgiewoche hinter mir. Und zwar, also erstmal an der Stelle möchte ich noch ganz kurz jemanden grüßen, und zwar den Shahab. Dem möchte ich gratulieren zu seinem Facharzt bestandenen Prüfung. Der hat es ja beim letzten Mal angekündigt. Ihr werdet euch vielleicht dafür interessiert haben. Oder auch nicht, aber er hat es auf jeden Fall geschafft. Und da sind wir sehr dankbar für und freuen uns. Und ich habe ja auch tolle Sachen erlebt. Ich hatte ja eine Woche Urlaub und ich würde es ein bisschen unter auch so eine Nostalgiewoche, sage ich mal, bezeichnen. Ich hatte ja ein paar Events auch, die ich besucht habe. Eins davon war ja ein 20-jähriges Jubiläum am Freitag. Und da habe ich auch meine Verlobte mitgenommen und es war wirklich toll. Und zwar 20 Jahre Die Rache der Sith, die dritte Episode von Star Wars, wurde nochmal im Kino gezeigt. Ich fand es richtig geil, wirklich mega gut. Ich kann auch im Hintergrund ein bisschen Musik mal anmachen, Star Wars Musik. Nicht so laut. Aber das Gefühl auch, wenn dann diese magischen Zeilen da über den Big Screen laufen und da haben auch richtig viele, das war erstmal richtig
voll
viel los, war voll. Und es haben auch richtig viele Leute geklatscht und so dann bei so iconic Scenes und wenn Ewan McGregor, wir haben es auch auf Englisch geguckt, so sagt so hello there und sowas, dann oh, alle so finden es so witzig. Oder der Imperator to be dann dieses do it. Naja, das sind so Sachen, die bleiben mir im Kopf und ich hoffe oder ich finde, jeder sollte so ein bisschen was haben, was ja auch so Nostalgie dann ein bisschen wieder aufkommen lässt, egal ob es Pokémon ist oder Star Wars. Und deswegen habe ich jetzt hier noch eine weitere Empfehlung und da habe ich noch ein kleines Quiz für die Julia vorbereitet. Und zwar noch etwas, was 20 Jahre alt ist, habe ich wieder diese Woche zusammen mit meiner Verlobten geguckt, nämlich, ich habe es auch schon berichtet. Julia guckt, ich gucke in fragende Augen, weil ich glaube, sie kommt drauf.
20 Jahre?
Ja.
Pokémon?
Nein, Germany's Next Topmodel, die 20. Staffel.
Das hast du gar nicht erzählt.
Habe ich nicht erzählt.
Nein.
Ja, umso besser.
Oh Gott.
Dann habe ich der Mama am Telefon erzählt. Aber ich habe wieder mit der Gabi zusammen Germany's Next Topmodel geguckt, die 20. Staffel.
Hi Mädels.
Die Julia und ich haben das früher mal zusammen geguckt, mit der unserer Mutter zusammen. Und ich muss wirklich sagen, also mittlerweile Boys and Girls zusammen, ich fand's echt bis jetzt ganz gut. Ich bin jetzt wieder komplett drin. Wir haben alle Folgen geguckt. Ich bin zwar ein paar Mal eingeschlafen, aber wirklich prinzipiell hat's mich gecatcht. Und deswegen möchte ich die Julia jetzt noch was fragen. Also erstmal, würdest du es dir nochmal angucken?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich keine Zeit habe für sowas.
Ja, okay, ein bisschen abschalten abends, ein bisschen Germanys ballern.
Nee, ich muss auch sagen, ganz im Ernst, ich glaube, das war auch damals, weil ich war, glaube ich, in einer sehr vulnerablen Phase, als Germany's Next Topmodel so das erste Mal ausgetragen wurde. Dann war man so 11, 12 Jahre. Ja. Und ich weiß auch noch, wie diese Serie in mir absolute Selbstzweifel ausgelöst hat, ne? Wie sich alle Mädels in meiner Klasse damals immer die Frisuren dann auch so zugezogen haben, ne? Und wirklich, also, nee. Das löst in mir ganz schlechte Gefühle aus, einfach nur. Würde ich mir nie wieder angucken. Okay.
Aber es war jetzt viel mehr Body Positivity jetzt, so Plus-Size-Models und ältere Frauen auch.
Super.
Kannst mit der Mama auch mitmachen, da haben auch Mutter-Tochter mitgemacht. Also vielleicht wird das ja
was. Nein, danke.
Auf jeden Fall wollte ich noch zum Abschluss ein kleines Quiz machen, bevor wir die Credentials hier noch sagen, die Shownotes vorlesen. Und zwar, wer hat denn die erste Staffel gewonnen, Julia? Oder wie viele Staffeln sind jetzt noch hin? Weil das habe ich mich mal gefragt. Die erste Staffel
haben
wir
erste Lena Gerke auf jeden Fall.
Die zweite kriegst du auch noch
hin. War das Sarah Nuro gewesen schon?
Nee. Ich hätte safe gesagt, du kriegst 3 aus 4 hin.
Aber die hat auf jeden Fall auch noch eine der ersten Staffeln gewonnen.
Das war Staffel 4, Sarah Nuro.
Dann gibt es noch...
Die Rothaarige aus der zweiten.
Ja, genau die.
Die hat Mathe studiert.
Barbara
Meyer, richtig.
Mhm. Stimmt, du hast recht.
Und in der dritten Staffel hat eine 16-Jährige gewonnen. Die war sehr groß.
Mit diesen kurzen Haaren, ne?
Ja.
Aber weiß ich aber nicht, wer die heißt.
Jennifer Hof.
Ah ja, stimmt.
Ja, und dann noch jemand, den man immer noch im Kopf hat, finde ich, ist diese Stefanie Giesinger. Erst 9. Staffel gewonnen.
Ja, die hat einen Thorax Inversum oder irgendwie.
Ja, genau. Und auch eine Niere, die hat auch eine Nierentransplantation durch. Naja, gefährlich sein.
Und, aber und wen es immer noch gab, ich finde, wer eigentlich sehr präsent immer noch ist, ist auch diese Miriam, weiß ich nicht so, die immer bei TAF und so da moderiert hat.
Ja, aber die hat
die dann, ach gewonnen. Nee, Rebecca Mir heißt die
ja,
so.
Ja, aber die Miriam. Hat nicht gewonnen gehabt.
Nee, hat die auch nicht, aber ich finde, die ist immer noch so eine, die dann so ihren
Weg gemacht hat.
Und so, ne?
Naja, auf jeden Fall ist jetzt 20. Jahr und ist.
Toll.
Ich werde euch dann erzählen, wer gewonnen hat.
Und war das große Umstyling schon?
Ja, das war ganz am Anfang.
Ja.
Aber Boys and Girls zusammen ist auch, bringt nochmal ein interessantes Momentum auch rein. Obwohl es da gibt es wenig.
Nee,
gibt es nicht wenig Beef, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen erfrischend.
Na? Und ist die Tochter nicht von Heidi Klum jetzt auch in der Jury?
Ja, die ist manchmal dabei. Ah, ja. Also das ist so, die haben ja mal diese Dreierkonstellation dann irgendwann abgeschafft, wie früher. Da gab es ja 3, die in der Jury saßen und jetzt ist das eigentlich immer primär
Heidi
und dann kommen irgendwelche Gastjuroren, die dann auch irgendwie so ein bisschen mal Walk-Training machen und so vor den Walks oder so Shootings.
Mhm.
Naja, gut. Ja. Okay, die Uwe hat keinen Bock. Aber gut, wer will. Ich finde, wie gesagt, fand es jetzt wieder ganz erheiternd. Die Gabi fand es auch schön, dass ich in-game war. Wenn ich was mache, versuche ich mich ja dann auch emotional zu involvieren. Das heißt, ich fieber dann auch mit.
Deswegen hattest du so eine andere Frisur am Freitag, als ich dich gesehen habe. Hatte dich inspirieren
mein
lassen.
Umstyling.
Gott,
und auch viele Leute aus Wien dabei, die sind auch ein bisschen funny sind. Naja, gut.
Na gut.
Wo es auch immer funny ist, Julia.
Ist auf unserer Instagram-Seite, tatsächlich. Wir haben auch jetzt zu unserem Jubiläum ein paar Dinge wieder dagelassen, ein paar nette Posts. Ihr findet uns bei Instagram unter ams-podcast. Ihr könnt uns da schreiben oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an aufmessersschneidepodcast@gmail.com, falls ihr Wünsche, Vorschläge, Anmerkungen habt. Oder natürlich auch physisch, ne? Könnt ihr immer wieder was ins Postfach von Felix Riemenschneider piep, 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 piep flattern lassen.
Guck immer rein.
Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall immer auch über eure Rückmeldungen. Ein interessanter Gedanke vielleicht nochmal ganz am Schluss jetzt, weil letztens wurde ich darauf angesprochen, weil wir sind ja auch mal so am Überlegen, wie können wir mehr Reichweite schaffen und Präsenz, und unser Podcast heißt ja Aufmessersschneide. So findet man uns ja, wenn man uns bei Spotify eingibt, ne? Und bei Instagram heißen wir aber ja ams-podcast.
Ja.
Ist das irgendwie verwirrend?
Kann sein.
Weil ich wurde da letztens darauf angesprochen, dass es irgendwie komisch wäre und dass man uns so deswegen vielleicht einfach nicht findet und wir eigentlich sonst 100.000 Follower hätten bei Instagram, wenn wir da auch Aufmessersschneider einfach nur heißen würden.
Wir haben doch Tausende von Followern.
Ja, also in den Insights haben wir ja auch viele, aber ich sag mal, die Leute, die uns wirklich
regelhaft
folgen, sind es ja nicht so viele.
Nee.
Naja.
Egal.
Aber falls ihr da eine Meinung zu habt, schreibt uns gerne mal. Also das waren, da habe ich nie drüber nachgedacht, wo ich letztens drauf angesprochen, dachte ich mir so, nie drüber nachgedacht. Und außerdem.
Die niemals endende Folge.
Eine Sache noch. Wir hatten, nur weil, also ich hatte jetzt, am Freitag hatten wir Sharps Feier gehabt und tatsächlich war das Interesse groß für AMS-Merch. Weil wir haben jetzt ja schon ein bisschen ausprobiert und unter anderem mal Kappen jetzt häufiger produziert gehabt. Gibt es eurerseits Interesse daran? Weil dann sagt gerne Bescheid. Es ist immer, je mehr ich natürlich bestelle, desto günstiger ist es. Deswegen.
Wir wollen damit auch keinen Gewinn machen, Julia. Nee, wird euch genau, zum Unkostenbeitrag
dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich, also nur falls da Interesse ist und ich dann halt wieder
was bestelle,
sagt gerne
Mauspad.
Bescheid.
Ich benutze mein Mauspad immer sehr gern.
Das ist ja und nicht das Problem.
Gabi
aber
hat auch schon das Sackerl verwendet hier.
Das Sackerl ist auch toll geworden, aber das habe ich natürlich in einem eigenen Siebdruck-Session hier hergestellt. Aber die Kappen, wie gesagt, ne? Also auch da. Schreibt uns gerne.
Okay.
Der eine oder andere. Mit jeder Kappe wird es günstiger. Naja, so, das war's. Wir wünschen euch eine super Woche. Wir hören uns dann wieder am 15.05. Da geht's weiter mit spannenden Themen. Und dann
adieu.
Adios, amigos.